1. Der Titel dieses Beitrags: Menschen in der Politik, Korruption im Parlament. Bitte denkt mit. Vielleicht habt ihr noch neue Problemlösungen, wenn ihr diesen Beitrag gehört habt. Gerne möchte ich eine Diskussion dazu. Kontaktiert mich bitte. Eure Gerda Maria Pflock. Die Wählerschaft hofft, dass die von ihr gewählten Abgeordneten ihre Interessen vertreten. Das ist oft nicht der Fall. Gerade im Umgang mit den Superreichen gäbe es eine Mehrheit in der Bevölkerung, die sich entschiedene Maßnahmen wünscht. Bei den Steuern gewinnen die Reichen, weil Arbeit höher besteuert wird als Kapitaleinkünfte. Bei einem Antrag zur Änderung des Erbrechts 2016 wurden die Forderungen nicht durchgesetzt. Ausgerechnet besonders reiche Erben werden von einem Großteil der Steuer verschont, schreibt der Spiegel in Nummer 1225. Und bei der Weitergabe von Unternehmen, die hunderte Millionen Euro wert sind, ist die Chance am größten, komplett steuerfrei davonzukommen. Große Vermögen werden in Deutschland vor allem in Form von Firmen weitergegeben und für die gelten großzügige Ausnahmeregeln. Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch mehrfach kritisiert, dass die Privilegien für Unternehmer im Vergleich zu anderen Erben zu weitgehend seien. Durch kaum besteuerte Erbschaften und Schenkungen setzt sich die Ungleichheit über Generationen hinweg fort. Derzeit werden in Deutschland jährlich schätzungsweise 300 bis 400 Milliarden Euro vererbt und verschenkt. Die reichsten 10% der Gesellschaft erhalten dabei etwa die Hälfte des gesamten Vermögens, während der ärmere Teil der Bevölkerung leer ausgeht. Mit Blick auf das Haushaltsloch und die hohe Vermögensungleichheit in Deutschland ist eine Reform der Erbschaft und Schenkungssteuer dringend geboten. Bleibt sie aus, wird das zu einer Gefahr für die Gesellschaft, sagt Julia Jirmann, Referentin für Steuerrecht und Steuerpolitik bei Netzwerk Steuergerechtigkeit im Dezember 2023. Von den Regierungsspitzen wissen wir, dass sie auf große Spenden und auf Wiederwahl hoffen. Deshalb hat die Schonung der Oligarchen immer Vorrang. Die Parteienspenden sind natürlich auf Gegenleistung ausgerichtet. Das sind aber Forderungen, die nicht im allgemeinen Interesse liegen. Also erst werden die Parteien bestochen, dann müssen sie Leistung erbringen. Das ist doppelt gegen das Bevölkerungsinteresse. Es ist sogar verboten. Aber wer kontrolliert? Im Grunde gehören Parteienspenden verboten. Das gilt insbesondere auch für Superreiche, die sich in die Politik einmischen, womit sie Demokratie zerstören. Ein Beispiel ist Trump Musk. Ein erster Schritt könnte sein, dass Parteispenden nicht mehr von der Steuer absetzbar sind. Aber die Abgeordneten könnten doch nach ihrem Gewissen abstimmen. Doch auch sie haben persönliche und monetäre Interessen. Sie unterwerfen sich fast immer dem Fraktionszwang, denn innerhalb ihrer Partei wollen sie geachtet werden, natürlich wollen sie wieder aufgestellt und gewählt werden, da es zumeist nicht nur um Inhalte, sondern auch um ihre gut bezahlte Position und um ihren Rentenanspruch geht. Aber es ist unverständlich, weshalb sie nicht in Fragen der Verteilungsgerechtigkeit auf Seiten der breiten Bevölkerung stehen. Was könnte sie dazu bewegen, gegen den Oligarchenschutz zu stimmen? Könnte eine gesicherte Versorgung auch bei Kurzzeitmandaten Abhilfe schaffen? Ich sehe eine Lösung. Ein Vetorecht der Wählerschaft würde Politik und Bürgerinnen und Bürger wieder näher zusammenbringen. Bei grundlegenden Entscheidungen für die Gemeinschaft ist es wichtig, dass die Mehrheit sie auch trägt. Bürgerinnen und Bürger sollen das Recht haben, durch ihr Veto Nein zu einem Gesetz zu sagen. Konkret sollen Bürgerinnen und Bürger mit einem Veto verlangen können, dass Gesetze des Bundestags durch einen Volksentscheid bestätigt werden müssen. Dies bedeutet, dass ein Gesetz nur dann in Kraft tritt, wenn es die mehrheitliche Zustimmung in einem Volksentscheid erhält. Die CSU hat ihre Mitglieder gefragt, ob die Partei sich für Volksentscheide auf Bundesebene einsetzen soll, und 2/3 haben dafür gestimmt. Unsere Demokratie ist erwachsen genug, um echte Mehrheitsentscheidungen zu verkraften. Sie braucht solch gemeinsamen Entscheidungen sogar, denn Wahlversprechen und Beschlüsse der Vorgängerregierung gehen nach der Wahl schnell über Bord. Nach Volksentscheidung dürfte das schwer fallen. Um den Willen des Volkes zu artikulieren, braucht es die entsprechenden Anträge. Die sind einerseits von links zu erwarten, aber auch Organisationen müssen ein Vorschlagsrecht für Gesetze haben, wie zum Beispiel das Team Finanzwende, das berechnet hat, dass dem Staat jährlich 150 Milliarden Euro entgehen durch Steuerschlupflöcher und Steuerbetrug. Die Forderung nach einer Finanzpolizei würde dazugehören. Bisher ist aber das Realität. Als Lothar Späth noch Ministerpräsident von Baden-Württemberg war, erklärte er, dass es für die Wirtschaft seines Landes ein Vorteil sei, dass es so wenig Steuerprüfungen gäbe. Seine Anhänger lobten ihn als besonders guten Wirtschaftspolitiker. Es gibt viele Themen, die von der Mehrheit der Wählerschaft besser gelöst würden, wenn sie über Volksentscheid das Sagen hätte. Aber für die meisten Entscheidungen braucht es eben auch viel Geld. Deshalb ist mein Hauptanliegen, die Finanzen in den Griff zu bekommen. Denn wenn man all die Fehler und Versäumnisse der Politik betrachtet, wären neue Schulden vermeidbar. Es wäre schön, wenn ihr mit mir über die Themen Korruption im Parlament, Volksentscheid und so weiter diskutieren würdet. Meine Daten sind im Internet-Telefonbuch unter Pflock Tübingen. Darüber hinaus gibt es jetzt ein Buch des langjährigen Bundestagsabgeordneten Marco Bülow. Korrumpiert. Wie ich fast Lobbyist wurde und jetzt die Demokratie retten will. Dass die Verschwendungen der Politiker in den letzten Jahren aufzählt. Bisher fand ich einiges darüber im Internet, denn das Buch habe ich noch nicht. Also es soll folgendermaßen beginnen. Vor der Bundestagswahl fließen Millionenspenden an Parteien und es stellen sich Fragen. Wem dienen die Parteien, die Abgeordneten? Den Wählern? Den Spendern? Oder? Wer die Demokratie retten will, muss erkennen, wer sie wie demontiert, schreibt der Autor. Wir springen gleich zu den Beispielen. Die letzte höchste Instanz, der Bundesgerichtshof, hat entschieden, Freispruch für die beiden Abgeordneten. Ihr Handeln, ihr Vorgehen, ihre verdeckten Vorteilsnahmen werden nicht bestraft. Die Maskendeals sind vollkommen legal. Sie dürfen ihre Schmiergelder, ihre Provisionen von 1.240.000 Euro und 660.000 Euro für die korrupten Geschäfte behalten. Über 7 Millionen Menschen verdienten 2021 mit 112 Euro Bruttolohn etwa so viel, dass sie ihr Leben lang für dieses Geld arbeiten müssten, wenn es nur reicht. Und da steckt sich ein Politiker nebenbei 1,2 Millionen ein. Wahnsinn. Damals. Mittlerweile schnellen die staatlichen Ausgaben wegen der Pandemie in die Höhe. Auch die Landesregierungen investieren im großen Stil. Nach einem Erlass des Landes NRW können Kaufaufträge nun praktischerweise ohne Ausschreibungen rausgehen. Damit lohnen sich direkte Kontakte zur Politik noch mehr. Die Landesregierung ordert dann schnell für 45 Millionen Euro Schutzkittel beim Textilunternehmen Van Laak, einem Modehaus, das für höherpreisige Garderobe und nicht für Schutzkleidung bekannt ist. Die Vermittlung läuft über Johannes Laschet. Wer erinnert sich etwa daran, was zum Beispiel ein Rechercheteam von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung aufdeckte? 2020 gab die Bundesregierung monatelang für jeden PCR-Test 59 Euro aus, ein viel zu hoher Betrag, insgesamt eine Steuergeldverschwendung von möglicherweise Milliarden. Wer hatte das Ministerium dazu gebracht, dies zuzulassen? Und wo blieben die Nachfragen, die Recherchen und die Empörung? Die Krisensituation wurde ausgenutzt und die Politik spielte mit, indem sie sich lobbyieren ließ. Während und am Ende der Krise leiden viele, zerbrechen Existenzen. Jeder Minister sei für seine Entscheidung selbst verantwortlich. Auf die Frage, ob Scheuer einen Fehler gemacht habe, antwortete Dobrindt mit Nein. Die Rolle Scheuers steht im Zentrum bei der Aufarbeitung der gescheiterten Maut. Die Opposition wirft ihm schwere Fehler zu Lasten der Steuerzahler vor. Die geplatzte PKW-Maut kostet den Bund 243 Millionen Euro. Es wurden deshalb Regressforderungen gegen Ex-Verkehrsminister Scheuer geprüft, doch das Ministerium entschied nun, nicht gegen Scheuer zu klagen. Das Bundesverkehrsministerium geht wegen der Folgekosten der gescheiterten Pkw-Maut nicht juristisch gegen den früheren Ressortchef Andreas Scheuer, CSU, vor. Es folgt damit einem Gutachten, das von einer Klage wegen möglicher Haftungsansprüche abrät. Die unabhängigen Gutachter kamen zu dem Schluss, dass zwar eine Haftung aus einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis in Betracht komme, erläuterte das Ministerium, sie hätten aber gleichzeitig auf das ganz erhebliche Prozessrisiko und die begründeten Zweifel an der Durchsetzbarkeit möglicher Ansprüche verwiesen. Das Ministerium folgte der Empfehlung, um weiteren Schaden für die Steuerzahler abzuwenden. Ja, die zahlen doch jetzt. Es betonte zugleich, unabhängig davon bleibt es bei der unbestrittenen politischen Verantwortlichkeit von Bundesminister A.D. Scheuer. Verkehrsminister Wissing lässt prüfen, ob sein Amtsvorgänger Scheuer persönlich für das Mautdebakel haften muss. Juristen bezweifeln das und selbst wenn, könnte Scheuer 243 Millionen Euro zahlen. Juristisch in Betracht käme zunächst der im Grundgesetz verankerte Amtshaftungsanspruch. Danach muss der Staat haften, wenn einer seiner Amtsträger einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht verletzt. Geschieht diese Verletzung grob fahrlässig oder gar vorsätzlich, kann der Staat sodann Rückgriff beim betretenen Amtsträger nehmen. Und ich frage, weshalb ist nicht die Partei zuständig? Der Staat, das sind doch wieder die Steuerzahler.